Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Vor 1,5 Jahren beschrieb Vorstandschef Joe Kaeser das strategische Ziel für Siemens so:
In der Digitalisierung, in der Automatisierung, in der Kombination von Elektrifizierung und Automatisierung wollen wir eine führende Rolle einnehmen.
Und heute soll es nun feststehen, die traditionsreiche Kraftwerkssparte, das Energiegeschäft, das nicht mehr zu diesem strategischen Ziel passt, wird abgespalten. Mehr dazu gleich in dieser Sendung, in der wir auch der Erfolgsgeschichte der Internetplattform Instagram nachgehen und einen Fuß in Bayerns Wirtshäuser setzen. Seit gestern gab es bis in den Abend hinein und nach langer Zeit wieder Brezen, Schmankerl und ein Helles in der Gaststube. Zunächst aber schalten wir nach Frankfurt am Main, wo ich unseren Börsenreporter Samir Ibrahim begrüße. Herr Ibrahim, lassen Sie uns zuerst auf den Siemens-Konzern schauen. Der soll aufgespalten werden. Das Energiegeschäft soll künftig an der Frankfurter Börse notiert sein. Macht das überhaupt Sinn?
Na, es ist vor allem mal Teil eines Plans, den Siemens ja schon länger verfolgt, nämlich den Konzern komplett umzubauen, weg vom sogenannten Gemischtwarenladen hin zu einem verschlankten Industriekonzern. Diesen Umbau treibt Konzernchef Joe Kaeser ja seit einiger Zeit energisch voran. Und um die Frage zu beantworten, ob das sinnvoll ist, fragt man eben am besten Experten, die den Konzern schon seit Jahren begleiten. Stefan Schöppner von der Commerzbank ist so einer. Und mit ihm habe ich vorhin schon gesprochen und ihn gefragt, was er generell von der Idee hält, den Bereich Siemens Energy eigenständig an die Börse zu bringen.
Ja, die Idee ist schon breit diskutiert. Ich halte die Idee für gut, weil dann Siemens sich auf ertragsstärkere, langfristige Geschäftsfelder konzentriert in Zukunft.
Herr Joe Kaeser wünscht sich hier eine höhere Bewertung der Siemens-Aktie. Wie kommt das zustande?
Er denkt, das kann dadurch funktionieren, indem die abgespaltenen Teile, an denen Siemens dann noch Anteile hält, durch die Börsenbewertung transparenter sind, als sie im Moment sind. Das gilt dann zukünftig eben für die Energiesparte, aber auch für die Gesundheitssparte, an der Siemens ja auch noch wesentliche Anteile hält. Ich kann mir auch vorstellen, dass noch weitere Geschäftsfelder zukünftig dazukommen.
Ja, das ist ein gutes Stichwort. Sie haben es ja gerade gesagt, das ist ja auch nicht die erste Abspaltung. Was bleibt denn dann am Ende von Siemens übrig?
Ja, Siemens bleibt dann übrig, ein Konzern, der vor allen Dingen zwei Geschäftsfelder betreibt, die sehr stark Zukunftsgeschäftsfelder sind. Das eine wird sein digitale Industrie, also die Schnittstelle von Mechanik, Maschinenbau in Bezug auf Internetverbindungen zwischen den einzelnen Teilen und auch darüber hinaus über Regionen und ganze Kontinente, was Siemens eben anstrebt mit einer eigenen Software. Das zweite Geschäftsfeld wird sein Smart Infrastructure, so nennt Siemens das. Also alles, was mit Haus und Umfeld von Immobilien zu tun hat, auch da Automatisierungen. Und da ist Siemens in beiden Bereichen schon sehr erfolgreich im Moment.
Dann kommen wir nochmal zurück auf die aktuelle Abspaltung. Die Aktien, die sollen ja nach allem, was wir wissen, mehrheitlich an die Siemens-Anleger gehen. Eine Energy-Aktie für je zwei Siemens-Aktien. Ist das für die Anteilseigner ein faires Geschäft?
Das kann man jetzt noch gar nicht sagen. Also für die Anteilseigner ändert sich jetzt erstmal nichts, weil sie behalten die gleichen Anteile an dem Gesamt-Siemens-Portfolio, die sie vorher hatten, nur eben nicht mehr indirekt über eine Siemens-Aktie, sondern dann eben direkt. Ob das erfolgreich wird für die Anleger, sieht man erst hinterher, wenn Siemens Energy einige Zeit an der Börse war. Die geplante Transaktionsstruktur hat einen besonderen Charme für Siemens. Siemens ist nicht abhängig von dem Börsenklima, weil es wird ja kein Verkauf der Aktien geben, sondern einfach eine Zuteilung, eine Einbuchung. Damit ist Siemens unabhängig von irgendwelchen Börsenturbulenzen.
Ist in diesen Zeiten ja nicht ganz schlecht. Jetzt will Siemens 45% der Aktien behalten. Zunächst jedenfalls. Intern soll es ja genau darüber Streit gegeben haben. Vorstandsmitglied Michael Senn, der Energy führen sollte, der ist gegangen, wurde ersetzt. Was sagt das über den Konzern aus?
Der Anteil, der bei Siemens verbleibt, die geplanten 45%, sollen erstmal das alles ein bisschen stabilisieren, sollen praktisch so einen peu-à-peu-Übergang möglich machen, dass Siemens sich nicht auf einen Schlag zurückzieht. Der Konzern hat ja schon schlechte Erfahrungen gemacht, beispielsweise damals, als die Handysparte abgegeben wurde. Da hatte Siemens dann keinen Einfluss mehr und der neue Eigentümer damals kam mit der Sparte nicht richtig klar und das färbte dann negativ auf das Siemens-Image ab. Und sowas will Siemens erstmal vermeiden, dass da so ein Peu-à-peu-Ausstieg kommt. Erstmal Minderheitsanteil, sodass der Bereich nicht mehr konsolidiert werden muss und danach werden sicherlich weitere Schritte angestrebt.
Also Ihrer Meinung nach eine gute Idee?
Das ist eine gute Idee. Der Streit, der sich entzündet hat, meine ich, hat sich nicht so sehr an dem verbleibenden Siemens-Einfluss entzündet, sondern er hat sich vor allen Dingen daran entzündet, was in den neuen Bereich von Siemens mitgegeben wird, an Aktivitäten und auch vor allen Dingen an Schulden und an Belastungen, weniger an dem Anteil, den Siemens zukünftig zumindest vorübergehend an Siemens Energy noch halten wird.
Stefan Schäppner von der Commerzbank war das zur Aufspaltung von Siemens. Und Herr Ibrahim, dann schauen wir auf den Gesamtmarkt. Gestern ein Plus von fast 3%, das höchste Niveau seit Anfang März. Ja, kann man sagen, ist die Corona-Krise an der Börse schon vorbei?
Also vorbei würde ich nicht sagen. Hier wird ja schon seit Wochen auch die Gefahr diskutiert, dass die Börsen weltweit durchaus noch einen Rückfall erleiden könnten. Auch wenn diese Gefahr natürlich zuletzt kleiner geworden ist. Aktuell liegt der DAX weiter zu. Er gewinnt 77 Punkte, das sind 0,7%. Stand Mittag hier also jetzt 11.469 Punkte. Es gab aber auch ein paar positive Nachrichten aus China zum Beispiel. Dort will die Notenbank den Unternehmen stärker noch unter die Arme greifen. Ja, und die Konsumlaune der Deutschen, die legt mit dem Ende der strikten Corona-Auflagen auch etwas zu, ein bisschen stärker als gedacht, so meldet es der sogenannte GfK-Index der Gesellschaft für Konsumforschung. Aber auch hier zeigen die Daten Kaufzurückhaltung, jetzt vor allem dort, wo die Sorge vor dem Jobverlust groß ist. Ja, da ist hier wieder die Gefahr vor dem Rückschlag.
Wir haben eben in der Sendung Informationen am Mittag schon über die Lufthansa berichtet. Die EU-Kommission sagt, Berlin hat die Lufthansa-Rettung noch gar nicht angemeldet. Gestern war ja die Lufthansa die Überfliegeraktie wegen der beschlossenen Staatshilfen. Wie sieht das denn heute aus?
Aber bleibt weiter optimistisch. Die Aktie legt auch heute zu 6,5%, kommt aber, man muss das immer wieder betonen, auch von einem sehr niedrigen Niveau.
Bleiben wir bei der Fliegerei, gehen in den MDAX, heute die Hauptversammlung von Fraport, natürlich virtuell. Wie schlimm ist denn die Lage am Frankfurter Flughafen?
Na, dazu vielleicht mal eine Zahl aus der vorigen Woche. Da gab es 1.776 Starts und Landungen in Frankfurt. Hört sich viel an, ist für die Fraport aber nichts. Das sind gerade mal 15% der Flüge an einem normalen Tag. Die Zahl der Passagiere, die ist um 95% gesunken. Interessanterweise auch der Frachtverkehr. Da macht sich offenbar die Rezession schon bemerkbar. Die Fraport selbst gibt sich auf der Hauptversammlung optimistisch. Man habe genügend finanzielle Mittel, heißt es. Die würden bis deutlich ins nächste Jahr reichen. Die Aktie mit einem Plus von fast 8%, auch deutlich stärker als der Markt.
Der Zahlungsabwickler Wirecard verschiebt erneut seine Bilanzvorlage. Wie kommt das an?
Ja, nicht so gut. Man hatte nach der Sonderprüfung ja schon damit gerechnet, aber die Stimmung gibt es natürlich nicht. Hier gibt es ein Minus von 1,5%.
Angeblich ab dem 15. Juni könnte die Reisewarnung für 31 europäische Staaten wegfallen. Eine gute Nachricht für die Reiseveranstalter?
Ja, kann man so sagen. Die Branche begrüßt die Ankündigung ja auch. Anleger ebenfalls. Die Aktien des Reiseveranstalters TUI legen um fast 20% zu. Aber auch hier gilt, das Niveau, von dem sie kommen, ist sehr, sehr niedrig.
Und dann noch der Blick auf Euro, Gold und die Anleihen.
Ja, die Pfandunze Gold kostet aktuell 1.726 Dollar. Das sind 1.575 Euro. Denn der Euro steht bei einem Dollar 0,955 und die Umlaufrendite angesichts starker Börsen bei minus 0,42%.
Vielen Dank nach Frankfurt, Samir Ibrahim. Und der Mann verdient das Geld. Die Frau kümmert sich um die Kinder. Eine traditionelle Rollenverteilung wie diese macht sich auch bei der Rente bemerkbar. Der sogenannte Versorgungsausgleich soll finanzielle Nachteile bei einer Scheidung wettmachen. Aber ist das Ergebnis immer gerecht? Speziell zu den Ansprüchen aus einer Betriebsrente hat das Bundesverfassungsgericht heute ein wichtiges Urteil verkündet. Klaus Hempel berichtet.
Wenn Ehepartner sich scheiden lassen, werden auch die Rentenansprüche aufgeteilt. Und zwar die Ansprüche, die beide während der Ehe erworben haben. Fachleute nennen das Versorgungsausgleich. Häufiger Fall. Der Ehemann ging arbeiten, die Ehefrau kümmerte sich vorwiegend um die Kinder. Dann soll die Ehefrau von den höheren Rentenansprüchen ihres Ex-Mannes profitieren. Die Rentenansprüche von Geschiedenen sollen gerecht aufgeteilt werden, sodass am Ende jeder die Hälfte der Rentenansprüche bekommt. Grundsätzlich geschieht die Aufteilung innerhalb einer Rentenkasse. Das heißt, am Ende hat jeder Ehepartner einen eigenen Rentenanspruch bei derselben Rentenkasse. Bei Betriebsrenten läuft das anders. Dort gibt es eine Ausnahmeregelung. In bestimmten Fällen kann der Versicherer verlangen, dass der Partner, der nicht dem Betrieb angehört, seinen Anteil bei einer anderen Rentenversicherung anlegt. Genau das hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass vor allem Frauen hohe Verluste hinnehmen mussten. Sie bekamen vom neuen Versicherer aufgrund der stark gesunkenen Zinsen deutlich weniger Rente ausbezahlt. Das Bundesverfassungsgericht hat nun entschieden, es ist grundsätzlich verfassungskonform, wenn bei einer Scheidung Betriebsrentenansprüche auf eine andere Rentenversicherung übertragen werden. Allerdings mit Einschränkungen, so der Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, Stefan Habart.
Dabei dürfen die Nachteile der externen Teilung nicht um jeden Preis auf die ausgleichsberechtigte Person verlagert werden. Einer solch einseitigen Belastung der ausgleichsberechtigten Person sind durch das Grundgesetz auch wegen der faktischen Benachteiligung von Frauen enge Grenzen gesetzt.
Die Familiengerichte müssen deshalb sicherstellen, dass Frauen nicht benachteiligt werden.
Somit ist es Aufgabe der Gerichte, den Ausgleichswert bei einer externen Teilung nach § 17 des Gesetzes über den Versorgungsausgleich so festzusetzen, dass die Grundrechte aller beteiligten Personen gewahrt sind, indem insbesondere übermäßige Transferverluste verhindert werden.
Das Bundesverfassungsgericht hat auch deutlich gemacht, wo die Grenze liegt. Verluste von maximal 10% sind gerade noch hinnehmbar. Unterm Strich bedeutet das Urteil, Frauen werden künftig bei der Verteilung von Betriebsrentenansprüchen deutlich besser gestellt.
Klaus Hempel aus Karlsruhe. Und wir bleiben in Süddeutschland, gehen nach Bayern. Dort durfte gestern die Innengastronomie wieder starten. Öffnung bis 22 Uhr unter strengen Hygiene- und Abstandsregeln erlaubt. Das hört sich etwas sperrig an, denn Schmankerl und Brezen und ein blank geputzter Tisch in der Wirtsstube, das ist doch ein wirklicher Sehnsuchtsort für viele Bayern. Ob sich das aber auch alles wirtschaftlich rechnen wird? Viele Gastronomen sind da noch vorsichtig. Unser Landeskorrespondent Michael Watzke hat sich für die Hörerinnen und Hörer des Deutschlandfunks gestern Abend aufgemacht zum Nockherberg.
Der Münchner Rudolf Wimmer, 89 Jahre alt, freut sich auf sein erstes
Weißbier, wie immer.
Und dazu ein bayerisches Schmankerl.
Ja, vielleicht einmal ein Obersten oder so, ist vielleicht was Nettes, mal wieder was anderes, nicht immer das zu Hause.
Rudolf möchte nicht falsch verstanden werden. Seine Frau, 87, koche gut, aber halt doch immer das Gleiche. Außerdem könne sie derzeit gar nicht kochen.
Ja, meine Frau ist in Reha, die ist nicht daheim. Jetzt bin ich allein daheim. Es ist am besten, dass man wieder zusammenkommt, mit denen, wo wir immer beieinander waren.
Mit dem Stammtisch halt. Rudis Rentner-Stammtisch in der Paulaner Gaststätte auf dem Nockerberg. Diese Runde gibt's schon seit ewigen Zeiten.
Das haben wir schon 30 Jahre. Und seitdem treffen wir uns immer, jeden Montag.
Nur Corona konnte das verhindern. 8 Wochen lang. Harte Wochen, sagt Gaststättengeschäftsführer Sami Yassin, der endlich wieder arbeiten darf.
Es ist ein riesengroßer Unterschied im Vergleich in den letzten 2 Monaten, wo wir zu Hause waren. Und natürlich freue ich mich halt riesig, dass die halt wieder da sind und dass wir auch ein bisschen arbeiten dürfen.
Auch wenn noch nicht so ist wie vor Corona. Große Stammtische etwa müssen Abstand halten.
Es kommen ja auch viele, die wollten halt zu 8 oder zu 9 an einem Tisch. Ging's leider nicht, da mussten wir halt den halt 2 Tische, wenn es möglich war, nebeneinander geben halt.
Jeder Gast wird mit Name und Telefonnummer notiert. Es herrscht Maskenpflicht, außer am Tisch selbst. Großgastronom Christian Schottenhammel, Besitzer der Gaststätte, hofft auf schnell steigende Umsätze, um die hohen Ausfallkosten zu kompensieren.
Viele Dinge sind einfach auch nur gestundet worden. Und die müssen wir jetzt wieder reinholen. Und es wird ein langer Prozess werden, wo am Schluss wahrscheinlich auch einige dem Druck nicht standhalten können und schließen müssen. Wir hoffen, dass es möglichst wenig sind. Aber es ist eine ganz sportliche Aufgabe, weil unsere Branche halt da wirklich sehr belastet ist.
Helfen soll dabei die Mehrwertsteuersenkung auf Speisen, die ab dem 1. Juli von 19% auf 7% fällt. Aber nur vorübergehend. Das kritisiert Angela Inselkammer, die Bayern-Chefin des Branchenverbandes DEHOGA.
Ich kann ja verstehen, dass man jetzt erstmal vorsichtig ist, aber ich glaube, wenn die 7% Mehrwertsteuer für die Gastronomie wirklich eine Hilfe sein sollen, dann muss man sie längerfristig machen, weil niemand nach einem Jahr mit allem fertig ist.
Aber trotz aller Probleme, die Stimmung in der Gaststätte auf dem Nockherberg ist großartig. Ein bisschen wie bei einem Klassentreffen nach langer Pause. Auch wenn es wegen der Platzbegrenzung nicht so voll ist wie sonst. Die meisten Gäste haben lange auf diesen Augenblick gewartet. Die erste Maß vom Fass.
Ja, ich nutze das gleich. Heute ist das erste Mal für mich jetzt und wir freuen uns drauf.
Gesellschaft definitiv und Bierchen und dass man nicht selber kochen muss. Das ist super.
Und vor allem sind die ganzen Bedienungen jetzt gerade eher super aufmerksam und auch froh, dass wieder Gäste kommen. Das merkt man überall, dass die ganzen Gastronomen jetzt wollen, dass es wieder losgeht.
Das Trinkgeld ist besonders großzügig an diesem ersten Gasthausabend nach langer Pause. Und das, obwohl die Preise deutlich gestiegen sind. Das geht nicht anders, sagt Christian Schottenhammel.
Weil einfach der Aufwand viel, viel größer ist. Wir haben hier Registrierungsstationen, wo man sich eintragen muss. Wir haben Mitarbeiter, die die Gäste an die Tische führen. Wir haben diese ganzen Hygienemaßnahmen, die wir hier einhalten müssen. Und wir haben natürlich auch deutlich weniger Gäste, die wir bewirten können. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass es ungefähr bei 30% liegt.
Und natürlich hoffen alle, Gastronomen wie Gäste, dass es keinen neuen Corona-Fall in der Gastwirtschaft gibt. Auch Stammtischbruder Rudolf, 89 Jahre, hilft mit. Er desinfiziert die Hände und trägt eine weißblaue Mundmaske.
Sicher, ja. So muss das sein.
Michael Watzke berichtete vom Nockherberg. Und wie viele Fotos aus bayerischen Gasthäusern schon auf Instagram gepostet worden sind, weiß vermutlich nur die Internetplattform selbst. Wie wichtig sie inzwischen ist, ließ ich gerade in Düsseldorf bestaunen, wo die CDU eine bessere Instagram-Mobility der Stadt gefordert hat. Die Tech-Journalistin Sarah Freer hat jetzt ein Buch über die Entstehungsgeschichte von Instagram geschrieben und unser Korrespondent für das Silicon Valley, Markus Schuh, hat mit ihr in San Francisco gesprochen.
Die Geschichte von Instagram und die Übernahme der Foto-App durch Facebook vor 8 Jahren ist vor allem eine Geschichte falscher Hoffnungen. Für Facebook war Instagram ein zunächst unabhängiges Tochterunternehmen, das Mark Zuckerberg mit genau diesem Versprechen gelockt hatte. In der Realität war es aber sehr schwierig, diese beiden Kulturen miteinander zu verschmelzen. Buchautorin Sarah Freer sagt, für die Instagram-Gründer Kevin Systrom und Mike Krieger sei der künstlerische Ansatz der Foto-App wichtig gewesen. Sie wollten Fotografen, Musiker und Berühmtheiten auf ihrer Plattform haben. Als Instagram 2010 startet, wird gerade das Fotografieren mit dem Smartphone extrem beliebt. Die App deckt einen Bedarf. Jeder hat ein Handy in seiner Tasche. Die beiden wollten nur eine einzige Sache mit ihrer App realisieren und es richtig, nämlich Fotos mit anderen Menschen in einem Netzwerk zu teilen. Facebook-Chef Zuckerberg beobachtet damals den kometenhaften Aufstieg von Instagram sehr genau. 2012 werden sich beide Seiten handelseinig. 1 Milliarde Dollar in Bar sowie in Aktien sollen die beiden Instagram-Gründer erhalten. Hier das kleine Startup aus San Francisco mit 13 Angestellten und dort das soziale Netzwerk mit mehreren 10.000 Mitarbeitenden. Vielleicht waren Systrom und Krieger damals auch etwas blauäugig und hatten das bekannte Facebook-Unternehmensmotto »Bewege dich schnell und zerbreche Strukturen« einfach nur aus ihrem Gedächtnis verdrängt. Bei Facebook geht es nur um Zahlen, nämlich um jede erdenkliche Art und Weise zu wachsen. Zunächst lief jedoch alles nach Plan. Instagram konnte unabhängig weiterarbeiten. Die Nutzerzahlen explodierten. 2012, nach der Übernahme durch Facebook, kam die App auf 30 Millionen User. 4 Jahre später, Ende 2016, waren es bereits 600 Millionen. Instagram hatte 2016 sein bestes Jahr. Das Wachstum hatte nochmals zugenommen. Die App hatte da gerade die Story-Idee von Snapchat kopiert und den Nutzern gefiel sie. Währenddessen stand Facebook in der Kritik und unter zunehmender öffentlicher Beobachtung. Nur einer hat damals offenbar Schwierigkeiten mit dem Erfolg von Instagram, Facebook-Chef Zuckerberg. Er vermutet, Instagram kannibalisiere Facebook. Er setzt ein Datenteam ein, das den Erfolg der Foto-App durchleuchten soll. Sarah Freer.
Zuckerberg directed the Facebook data team to look into whether Instagram was cannibalizing Facebook's potential for success.
Zuckerberg entzieht dem kleinen Instagram sukzessive immer mehr die unternehmerische Freiheit. 2 Jahre später, 2018, geben die Instagram-Gründer genervt auf und schmeißen hin. Zuckerberg triumphiert.
This is what got him to the point he is.
Mit diesem Verhalten hat er es bis ganz nach oben geschafft, nämlich paranoid zu sein. Er setzt alle Hebel in Bewegung, um die Übermacht von Facebook sicherzustellen. So führt er das Unternehmen. Heute hat Instagram all die schlechten Eigenschaften von Facebook übernommen, meint Buchautorin Freer. Zum Beispiel die dauernden Benachrichtigungen, um die App mehrmals am Tag zu öffnen. Die beiden Instagram-Gründer Systrom und Krieger haben seit ihrem Weggang übrigens keine Fotos mehr auf der Plattform veröffentlicht.
Markus Schuder aus San Francisco und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Fast alle Zeitungen kommentieren, wie auch der Deutschlandfunk, das gestrige Urteil des Bundesgerichtshofs zum VW-Dieselskandal.
Und das lasse keinen Zweifel, notiert die Braunschweiger Zeitung. VW hat sittenwidrig gehandelt, seine Kunden arglistig getäuscht. Geld wird aber nicht alle Wunden heilen. Wäre das Unternehmen von Anfang an auf seine Kunden zugegangen, etwa mit Wartungs-, Ersatzteil- oder Zubehörgutscheinen, hätte der Image und auch der wirtschaftliche Schaden begrenzt werden können. Die Hessische Niedersächsische Allgemeine aus Kassel findet: Die Ohrfeige des BGH sollte sich auch die Politik zu Herzen nehmen, denn der Staat ist über das Land Niedersachsen an VW beteiligt. Ministerpräsident Weil, seit 2013 im Aufsichtsrat, hat zu keinem Zeitpunkt durchgegriffen. Hinzu kommt, ans Licht kam der Skandal in den USA, nicht in Deutschland. Haben die sonst so genauen deutschen Kontrolleure geschlafen oder sich die Augen zugehalten? Die Autobranche ist eine Schlüsselindustrie Deutschlands. Bevorteilt werden darf sie deswegen nicht. Dem Handelsblatt leuchtet nicht ein, warum sich der Kläger beim Schadenersatz die gefahrenen Kilometer anrechnen lassen muss. Schließlich hat VW nach Auffassung des höchsten deutschen Zivilgerichts die Käufer vorsätzlich sittenwidrig geschädigt. Wie kann es sein, dass VW von dieser Schädigung noch Vorteile hat? Durch dieses Urteil könnten aber die Chancen steigen, dass geschädigte Kunden Zinsen geltend machen können. Im Falle einer vorsätzlichen Schädigung könnte das bedeuten, dass VW verpflichtet wird, auf den Kaufpreis ab Kaufdatum bis zu 4% jährlich zu zahlen. Die Stimmung in den deutschen Unternehmen hat sich laut IFO-Geschäftsklimaindex im Mai etwas aufgehellt. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung warnt jedoch vor zu hohen Erwartungen. Tatsächlich dürfte das leicht verbesserte Geschäftsklima erst einmal nur das widerspiegeln, was nach der Lockerung der restriktiven Kontaktbeschränkungen erwartbar ist. Die Hoffnung auf eine Rückkehr zur wirtschaftlichen Normalität und vielleicht auch die Vorfreude auf die ein oder andere Hilfsmilliarde aus dem Staatssäckel. Ob sie begründet ist, wird man erst später wissen. Der Blick auf die nach wie vor pessimistische Lagebeurteilung sollte in jedem Fall bedenklich stimmen. Und wie schnell die Euphorie an den Aktienmärkten verfliegen kann, hat der Absturz im März gezeigt.
Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau, auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft, wie gewohnt ab 17.05 Uhr. Damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den 14 Uhr Nachrichten folgt hier Deutschland heute mit meiner Kollegin Claudia Hennen am Mikrofon. 2 Themen. Dann die Eröffnung der Freibadsaison in Niedersachsen und Corona-Detektive im Gesundheitsamt Düsseldorf.